Warum ist es so wichtig, dass wir als Eltern für unsere Kinder eine erfüllte Partnerschaft leben? Herzlich willkommen bei Questions for Life, deinem Podcast für einen neuen Blickwinkel und dem ersten Interview in diesem Podcast. Ich freue mich so, so sehr, dass ich dir dieses Interview hier vorstellen kann. Ursprünglich war dieses Interview für den anderen Podcast geplant, doch ich habe gedacht, da es mit so einer gezielten Eingangsfrage einhergeht, passt diese Folge, dieses Interview perfekt in Questions for Life, um deinen Blickwinkel zu verändern, um den Blick darauf zu erhalten, warum es so wichtig ist, eine erfüllte Partnerschaft zu leben und warum es so wichtig ist für mein Kind. Und in dem Sinne, lass dich nicht irritieren, dass ich in der Folge manchmal von wir spreche. Das ist dann im Kontext auf den anderen Podcast gemeint gewesen. Also lass dich davon bitte nicht irritieren. Du bist hier in Questions for Life, in deinem persönlichen Podcast, um deinen Blickwinkel zu erweitern. Viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich wahnsinnig, dass die Person, mit der ich mich heute unterhalte, hier ist, weil ich selber auch ihren Podcast total liebe und höre und auch tatsächlich ihre Arbeit sehr, sehr schätze in Bezug darauf, dass ich sie selber nutze mit meinem Mann zusammen. Und daher freue ich mich so unglaublich, dass Claudia, dass du da bist von dem Podcast Leben lieben lassen. Und Claudia, für die, die dich noch nicht kennen, ja, stell dich gerne einmal vor und lass uns teilhaben.
Also, ja. Erstmal, Gina, vielen Dank für das schöne Intro. Das freut mich natürlich sehr. Ja, ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen und natürlich nicht nur mit anderen, sondern auch mit sich selbst. Und ja, wie du es schon gesagt hast, bin ich Host des Leben lieben lassen Podcast, wo es natürlich auch genau um diese Themen geht, um Inspirationen und Tools für die Beziehung, die Persönlichkeitsentwicklung und diesen ganzen Bereich.
Und ich bin damals auch auf dich gestoßen, auf deinen Podcast, weil ich tatsächlich so ein bisschen, ja, was gesucht habe, was meiner Partnerschaft Unterstützung bringt. Und seitdem ich deinen Podcast höre, hatte ich immer mal wieder so zwischendurch schon den Gedanken, ach, es wäre doch schön, wenn die Claudia mal bei uns in den Podcast käme. Und anlässlich unseres eigenen Coachings bei dir dachte ich, dann ergreife ich da auch die Chance, um dich hier mal einzuladen für ein mir persönlich sehr, sehr wichtiges Thema auch, weil ich denke, dass es für sehr viele Eltern beziehungsweise noch viel wichtiger für deren Kindern wichtig ist, dass die Eltern sich bewusst darüber sind, warum es so wichtig ist, selber eine gute Beziehung zu ihrem Partner zu führen. Und das ist das Thema für heute, warum es für die Kinder, für unsere eigenen Kinder so wichtig ist, dass wir als Eltern wirklich eine erfüllte Partnerschaft leben. Und dazu fällt mir niemand Besseres ein, als dich dazu zu fragen, weil du einfach da so, ja, wertvolle Arbeit leistest. Und würde gerne von dir erfahren, was generell für dich, bevor wir da tiefer rein starten, eine erfüllte Partnerschaft eigentlich, ja, was das bedeutet und wie sie sichtbar und spürbar sein kann.
Mir ist ganz wichtig, Gina, dass man vielleicht auch Menschen, die sich eh schon auf dem Weg der persönlichen Entwicklung befinden und einen ganz, ganz großen Fokus drauf haben, was es auch für ihre Kinder bedeuten möge, dass man da vielleicht so ein bisschen den Druck rausnimmt, weil eine gelingende Beziehung, eine erfüllte Partnerschaft ist vor allem erstmal eine lebendige Beziehung. Die muss also nicht in irgendeiner Form perfekt sein oder allen möglichen Anforderungen entsprechen, sondern du musst authentisch sein, so wie das Leben. Da ist nicht immer alles nur schön und immer nur erfüllt, sondern da gibt es Facetten, da gibt es verschiedene Phasen. Da mögen wir uns auch nicht jeden Tag gleich dolle. Wir mögen uns ja nicht mal jeden Tag selbst. Ne? Und dass man vor allem versteht, lebendige Beziehung bedeutet, wir bilden zusammen ein Wir. Ne? Wir sind ich und du und wir erschaffen ein Wir. Wir machen eine Co-Kreation und in diesem Wir begegnen wir uns aber dennoch als zwei Individuen, die auch verschieden sind. Und das heißt, wir lassen zu, dass wir in einer ganz anderen inneren Denk-, Gefühls- und Erfahrungswelt leben, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und wir können bei aller Verbundenheit aushalten, dass der andere ein anderer Mensch ist und immer wieder gemeinsame Räume erschaffen, zum Beispiel auch einen, in dem wir vielleicht zusammen Kinder erziehen. Ne? Und dann finde ich für eine lebendige Beziehung ganz wichtig, dass wir aushalten können, wie ich es schon angedeutet habe, dass da nicht immer alles nur rosa-rot ist und dass uns nicht immer gefallen wird, was der andere macht. Und dass wir auch Konflikte haben werden, was einfach aus der Tatsache resultiert, dass wir eben zwei Menschen sind und nicht einer. Und das wird sich nicht ändern. Es wird also nie so sein, dass da immer alles harmonisch und zu 100% perfekt ist. Wir bringen ja auch jeder unsere eigenen Themen mit in diese Beziehung hinein. Und so ist am Ende für mich eine Beziehung ein Entwicklungslaboratorium für die eigene persönliche Entwicklung. Denn wir werden da an Themen rangeführt, die uns selber ins Wachstum bringen, die uns praktisch einladen wollen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und wenn das gelingt in der Beziehung, und das fühlt sich nicht immer nur schön an, dann kann man für sich selber wachsen, jeder einzeln, aber auch gemeinsam. Und dann kann man die Beziehung auf immer ein höheres Level entwickeln, so würde ich das sagen. Aber weil ich weiß, dass da heute auch so viele Optimierungsbestrebungen sind, ist mir eben immer ganz wichtig, dass die Menschen den Druck rausnehmen und nicht von sich erwarten, sie müssen jetzt auch noch im Bereich Beziehung irgendwie performen, sonst wird das für die Kinder eine schädliche Auswirkung haben. Weißt du, was ich meine?
Ich fand es so schön, dass du sagtest, lebendig. Für mich ist das tatsächlich, also ist es so impliziert, eine erfüllte Partnerschaft, dass sie lebendig ist. Und lebendig,
Ja.
was ist denn lebendig? Lebendig ist ja, was alle Facetten in sich trägt, letztendlich. Und wir können nur lebendig sein, wenn wir eben auch mehrere Pole leben und fühlen. Und ich finde, das ist so ein schönes Wort dafür. Und es heißt nämlich eben nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss und auch überhaupt nicht braucht, sondern vielmehr dieses in diesem, wenn es vielleicht mal mehr Eierkuchen, also die Zusammenmischung ist, wie man dann miteinander umgeht. Und dass auch das für ein Kind sichtbar und spürbar sein darf, wie da auch der Umgang miteinander ist, eben wenn es mal nicht gerade so ganz harmonisch ist oder läuft. Was würdest du sagen, ist ein gutes Vorbild im Sinne von, wenn Konflikte da sind, wie kann ich gut vorleben, dass die nicht verkehrt sind oder dass das da sein darf als Ehepaar, als Partnerschaft.
Ja, ich setze vielleicht mal bei der Perspektive des Kindes an. Das Kind, wenn das in die Autonomiephase kommt, also wenn das merkt, ich bin ich, ne? Also ich bin nicht nur mit dir verbunden, sondern ich bin ein eigenes Ich. Das ist ja dieser Moment, wo die Kinder so im Spiegel stehen und mit dem Finger an die Nase tippen. Da bemerken die ja auch, boah, ich bin auch anders als du. Ich kann einen anderen Willen haben. Ich kann auch Nein sagen. Und das ist ja so diese Phase, wo dann auch dieser Wut kommt und dieses Nein, 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 ne? Und ab diesem Moment entsteht ja auch, wenn das die Eltern zulassen, so diese Wahrnehmung für die eigene innere Welt, ne? Dass ich etwas Eigenes wollen darf und auch mal eine andere Richtung einschlagen will vielleicht. Und wenn ein Kind mitbekommt, das ist okay, dass ich das habe, dass ich das darf, dass ich sein darf, dann lernen die das natürlich am besten, wenn die Eltern das nicht nur bei ihm selbst zulassen, sondern auch wenn die das miteinander praktizieren. Also wenn das Kind merkt, aha, die Eltern, ne, die sind für mich sowas wie ein sicherer Hafen, aber das sind auch Mama und Papa einzelne Personen. Und manchmal haben die vielleicht eine unterschiedliche Meinung oder mit Mama geht das einfacher und mit Papa geht das einfacher, ne? Aber wenn die Eltern versuchen, immer so nur diese Wir-Ausrichtung zu finden, also dass sie das Gefühl haben, es muss immer diese ganz, ganz starke Einheit nur sein, sonst ist das für das Kind schwierig. Da setzt man sich auch schon unter Druck. Das Kind lernt am besten, wenn es merkt, aha, da ist vielleicht immer eine Meinungsverschiedenheit, aber die Eltern können zulassen, dass sie verschiedene Positionen haben, die verhandeln dann darüber und die kommen dann zu einer gemeinsamen Ausrichtung. Ne? Und da können die auch mal merken, dass so ein Konflikt ja mal nicht leicht ist oder dass sich die Eltern schwer tun. Das Wichtigste ist immer, dass das Kind merkt, es gibt einen Weg zurück und am Ende kann man den Eltern vertrauen, dass es einen guten Ausgang nimmt. Also die Eltern sorgen schon dafür, dass das gelöst wird. Wenn das Kind diese Erfahrung macht, wird es nicht nur Vertrauen haben in die Sicherheit der Bezugspersonen, sondern also in die Bindung, sondern eben auch fürs Leben gut aufgestellt sein, weil das Leben ja auch damit einhergeht, dass wir auf andere Menschen treffen, dass wir da nicht immer einer Meinung sind, dass wir Konflikte aushalten müssen, vielleicht auch mal schwieriges Verhalten, ne? Und so kann man ganz gut dem Kind beibringen, es kann Schwierigkeiten geben, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man bespricht das, man klärt das, man hat Respekt dabei möglichst miteinander und dann kann man zu Lösungen kommen. Ich finde, das ist eine ganz gute Ausrichtung.
Und das ist nämlich gerade auch etwas, was die wenigsten von uns ja, glaube ich, gut vorgelebt bekommen haben, wie wir gesund mit Konflikten umgehen, eben wie du sagtest, dass halt auch wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, am Ende doch eine gute Lösung gefunden wird, selbst wenn es trotzdem so ist, dass letztendlich keine gleiche Meinung da ist. Also, dass trotzdem ein guter Weg gefunden wird und jede Meinung sowohl als auch dann trotzdem Raum hat. Und ich für meinen Teil kenne es sehr, sehr gut, Schwierigkeiten zu haben mit Konflikten, diese zu führen. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und ich würde hier gerne einmal den Blick drauf werfen, was es für unsere Beziehungsfähigkeit eigentlich bedeutet, wenn eben Elternkonflikte vielleicht nur hinter verschlossenen Türen führen. Viele glauben ja auch, Konflikte werden nicht vor den, also man spricht keine unangenehmen Dinge vor den Kindern an oder bespricht es nicht im Beisein der Kinder. So bin ich zum Beispiel halt auch aufgewachsen. Also, dass man das bloß von den Kindern alles fernhält, aber so können sie es ja dann auch nicht lernen. Und was hat das für eine Auswirkung, wenn ein Kind nie erfährt, dass über Probleme gesprochen wird?
Ich habe oft solche Klienten, ne, wenn ich die dann frage, also sei es in der Paarberatung oder in der Einzelberatung, wie war denn das bei dir zu Hause? Wie wurde denn da mit Konflikten umgegangen? Und dann kommt da gar nicht so selten die Überlegung, eigentlich gar nicht, ne? Also ich kann mich nicht daran entsinnen, dass es da jemals eine Meinungsverschiedenheit, eine Auseinandersetzung, einen Konflikt gegeben hätte. Und wir müssen dann nicht daran denken, dass man sich anschreit, ne? Sondern dass ich gesehen habe, die ringen da miteinander nach einer Lösung. Und diese Menschen lernen natürlich, erstens mal Konflikt oder Auseinandersetzung oder eine Meinungsverschiedenheit ist was Schlimmes, das macht man nicht, ne? Und zum anderen sind die halt unbewaffnet in Bezug auf, dass sowas kommen könnte, ne? Und wir lernen ja am Vorbild. Und wir gehen natürlich, ohne dass wir das merken, mit dieser Grundausstattung in Sachen Konfliktlösestrategien in die Welt, in unsere Beziehungen und machen unwissentlich, also ohne dass uns das bewusst wäre, sowas Ähnliches wieder, ne? Und ich kann mit Menschen sehr genau gucken, ob die dann jetzt die Konfliktlösestrategie des Vaters oder der Mutter oder beider wiederholen, ne? Das kann man dann richtig deutlich sehen. Und dieses vermeidende Konfliktverhalten ist immer ausgerichtet auf Harmonie. Es ist im Sinne einer Lösung gedacht, ne? Nur das ist eine Lösung, die funktioniert ja nicht, weil man unfassbar viele ungeklärte Themen aufschiebt, in bester Absicht. Man steckt die alle unter den Teppich. Und irgendwann haben die sich so angesammelt, dass die sich entweder wie eine Kluft zwischen einem und dem Partner oder wie ein Berg auftürmen und dann kommt man nicht mehr rüber. Oder sie machen, dass man innen so einen Groll entwickelt auf den anderen, ne? Und sich so abwendet. Und da entsteht eben zum Beispiel so eine Kluft. Und beides ist nicht förderlich. Und wir brauchen für unser Leben konfliktlose Strategien. Unbedingt.
Denn es ist natürlich auch, wenn wir dann so eine Kluft da haben, vielleicht auch sogar zu Hause, dann ist es ja ganz oft auch so, dass die Kinder das auf irgendeine Art und Weise, sie nehmen das ja wahr. Wir sind ja alle unglaublich wahrnehmende Wesen und die Kinder, die haben so ein feines Gespür dafür und projizieren das automatisch ja dann ganz, ganz schnell, ganz leicht auf sich und sie glauben ja dann, das hat irgendwas mit mir zu tun und vielleicht bin ich schuld daran. Und hier finde ich, darf, also ist so meine Meinung, darf man ein bisschen sensibel sein, dass man da hinschaut, um halt eben nicht das Kind so in die Watte zu packen und alles davon wegzuhalten, damit eben, wie du sagtest, das Kind die Erfahrung macht, dass es auch Strategien vorgelebt bekommt und auch selber dann welche entwickeln darf. Denn wenn das nicht der Fall ist, können ja unterschiedlichste Glaubenssätze in einem entstehen, die nicht gerade dazu, ja, dienlich sind, uns in Beziehungen zu öffnen. Und hier ist jetzt so die nächste Frage, die ich da für dich habe, was dazu führen kann, wenn ja ein Kind Angst entwickelt hat, aufgrund dessen, wie sie das zu Hause gelebt wurde, sich in Beziehungen zu öffnen. Wie kann sich das dann zeigen, wenn das Kind erwachsen ist?
Also meinst du jetzt, dass das Kind gelernt hat, es ist nicht in Ordnung, wenn ich mich so zeige, wie ich gerade bin, also wie was ich fühle, sondern ich behalte immer so einen großen Teil meines Selbst hinter der Wand oder hinter dem Schutzwall? Meinst du
Ja,
das so?
beziehungsweise wenn es Streit gäbe oder wenn ich etwas sage oder tue und das gefällt nicht und es kommt zum Konflikt, dann erlebe
Ja,
ich,
ja.
dass ich vielleicht alleine gelassen werde oder dann alleine bin oder Angst
Ja.
muss, alleine zu sein.
Ja, das führt häufig zu der Erfahrung, es ist nicht in Ordnung, zu sagen, wie es mir damit geht oder was ich mir wirklich wünsche. Es kann dafür sorgen, dass ich mich nicht für meine eigenen Bedürfnisse einsetze, sondern immer gleich vorauseilend erstmal bedenke, ob das jetzt dann gewollt ist, wie der andere wohl reagieren wird. Also ich bin immer auf Seiten der Konsequenz und auf Seiten des anderen mit meiner Wahrnehmung. Und behalte eben meine eigenen Bedürfnisse lieber für mich, immer in der Absicht, dadurch mehr geliebt oder gemocht zu werden, also dass dadurch die Beziehung gelingen möge. Und dann gebe ich natürlich weniger Raum für Konflikte, weil ich sehr anpassungsfähig bin. Aber ich gebe meinem Partner, meiner Partnerin auch gar nicht die Möglichkeit zu verstehen, um was geht es mir eigentlich. Ne? Das ist in einer wohlmeinenden Weise dann irgendwann unauthentisch. Und ich werde aber ja innerlich trotzdem frustriert sein, weil vieles, was mir wichtig ist, in der Beziehung dann vielleicht gar nicht gelebt werden kann. Und dieser innerliche Frust, ne, so dieses traurige, aber warum geht es denn hier nie um mich, ne, und was ich wichtig finde, das wirkt sich dann halt häufig so aus, dass man einen innerlichen Abstand zum Partner einnimmt, dass die Gefühle vielleicht nicht mehr so stark sind. Häufig zeigt es sich auch sehr früh auf dem Gebiet der Sexualität, ne, denn wenn ich mich nicht gesehen und gemein fühle, weil ich vielleicht gar nicht erst für meine eigenen Bedürfnisse eintrete und das gar nicht so merke, dann gibt es irgendwann eine Schwierigkeit mit der Intimität, ne? Und dann werde ich mich auch sexuell zurückziehen. Das hat halt dann weitreichende Auswirkungen. Die können sehr, sehr facettenreich sein und man kann das dann auch gar nicht immer im ersten Moment erkennen. Was ist es denn genau? Und es ist ganz wichtig, dann, das mache ich auch in der Beratung, zurückzuverfolgen. Was macht mich jetzt eigentlich so frustriert? Und ganz häufig landet man dann eben dabei, kann ich das vielleicht gar nicht so gut zu sagen, was mir wirklich wichtig ist? Habe ich vielleicht immer die Erwartung, der andere müsste das aus mir herausraten, was mir wichtig ist, ne? So wie ich das beim anderen mache. Und das funktioniert natürlich nicht.
Also es ist zum einen mal der Teil, das, was wir halt selber mitbringen durch unsere ja, eigene Erziehung, durch das Vorleben unserer Eltern uns gegenüber in ihrer Partnerschaft, was wir definieren für uns, was Beziehung ist und wie Beziehung gelebt wird, was wiederum Auswirkungen ja, auf unsere Partnerschaft hat. Das ist ja der eine Teil, der da wirkt. Und dann gibt es aber auch noch einen sehr, sehr wichtigen, finde ich, der uns wie so von außen, sage ich gern, wie so übergestülpt wird. Und das sind so diese gesellschaftlichen Normen von auch typischen Rollenbildern. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so welche viele sagen, ach Gott, das ist doch gar nicht mehr so up to date. Aber ich beobachte das sehr viel, dass diese Rollenbilder auch heute immer noch sehr, sehr wirken und sich stark bemerkbar machen. Und vielleicht wollen wir das manchmal auch gar nicht so sehen. Wenn ich da jetzt an meine Eltern denke, ist es das typische Rollenbild noch. Meine Mama war komplett zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und mein Vater ist arbeiten gegangen. Und ich denke, das war tatsächlich zu unserer Generationszeit auch noch sehr oft vertreten. Selbst auch heute noch, wo wir so emanzipiert sind und für uns auch einstehen, wirken trotzdem ja auch noch diese Rollen und wirkt dadurch, dass das ja auch noch wirkt, wir versuchen diese Rolle zu erfüllen, aber auch der Raum so viel offener für uns ist, uns auch noch weiter auszuleben, wird natürlich auf uns Frauen auch der Druck viel, viel größer. Gleichzeitig natürlich auch auf die Männer, weil sie versuchen, uns diesen Raum auch mehr zu geben. Worauf ich hinaus will, ist, du hast ja so viele Paare, also berätst so viele Menschen in Beziehungen und hast bestimmt so ein bisschen, ja, Erfahrungen gesammelt, wie sich typische Rollenbilder auswirken können. Also gibt es da etwas, was du bewusst wahrgenommen hast, all die Jahre mit deinen Klienten, wie sich zum Beispiel das typische Rollenbild, Frau muss ja sich um die Kinder kümmern, wie sich das so zeigt und wie sich das auf das heutige Bild auswirkt, auf das gesellschaftliche heutige Bild?
Ich bin völlig auf deiner Seite, dass die unbewusste Verankerung solcher gesellschaftlichen Dogmen oft sehr viel stärker ist, als uns das bewusst ist und als wir das wollen. Und das liegt natürlich daran, dass wir in unserem Verstand einen bewussten Anteil haben, ne? Da ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Wenn man sich das wie ein Eisberg vorstellt, ist das nur so eine kleine Eisbergspitze. Das ist, wo unsere Absicht wohnt, was wir wollen. Und da wollen wir natürlich heute alle ein selbstbestimmtes Leben, das ist ja ganz klar, so stellen wir uns das vor. Aber wir haben eben noch einen riesigen Eisbergrumpf unter Wasser, das ist unser Unterbewusstsein. Und da drin wohnen halt so nicht nur persönliche Glaubenssätze, innere Identitäten und Erwartungshaltungen, sondern da wohnen eben auch so gesellschaftliche Verankerungen. Und da sind wir natürlich wahnsinnig geprägt und diese Rollenbilder wirken dann eben oft doch viel stärker, als wir willentlich beabsichtigt haben. Und dann habe ich auch immer in der Beratung so ein Staunen, wenn ich die Rollen und Funktionen in der Beziehung mit den Menschen untersuche, die sie da leben, kommt eben oft zum Vorschein, ach, guck mal, ich mache doch das Modell Mama, ne? Und genau das wollte ich nicht. Ich höre sehr oft den Satz, also ich wollte nie so werden, wie das meine Eltern gemacht haben, nie so, wie meine Mutter oder mein Vater in der Beziehung gelebt hat. Und irgendwie mache ich es jetzt doch ein bisschen, ne? Und in dem Moment, wo einem das natürlich klar wird, kann man auch anfangen, das zu verändern. Wenn man also, so wie du aufgewachsen ist, ne, mit einer Mutter, die zu Hause war und einem Vater, der arbeiten ging, dann will man das heute vielleicht ganz anders. Aber in einem drin arbeiten vielleicht noch unbewusste Muster, die sagen, ja, aber du bist schon doch irgendwie zuständig und du musst alles in der Hand haben und du musst dich kümmern, ne? Und dann macht man, und der Vater muss arbeiten. Und dann macht man eben doch das Modell Mama, obwohl man es gar nicht will. Und das sorgt natürlich dann auch für Frustration, weil man sich mit seinen eigenen Erwartungen, den bewussten, ins Gehege kommt.
Ja, ich finde das so schön, weil das natürlich auch durch meine eigenen Erfahrungen bei dir jetzt auch so schön zum Vorschein gekommen ist, auf eine gewisse Art und Weise. Ich will jetzt einmal noch so den Grätsch in eine andere Richtung machen, wo ich, weil mir ist ein Bild gerade in den Kopf gekommen von dem, was auf den sozialen Medien gerade so. Es hat ein bisschen abgeflacht, aber es gibt so diesen Spruch, beziehungsweise dieses Reel, wo die Mütter vor den Kindern sitzen und singen, alle Gefühle sind wichtig und richtig. Kennst du das?
Ich kenne das nicht, weil
Okay.
wahrscheinlich ich nicht in dieser Bubble bin und der Algorithmus mir das nicht ausspielt. Ne? Mein Sohn ist halt schon 25 und da ist das wahrscheinlich nicht meine,
Also,
bin ich nicht die Zielgruppe.
es geht darum, dass sie den Kindern sagen, also wie Affirmationen vorsprechen, dass das, was sie fühlen, dass es das alles da sein darf und dass es das okay ist und dass es das gut so ist. Und das sehe ich auch absolut so. Und gleichzeitig finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die wenigsten sind tatsächlich in der Lage, diesen Gefühlen, die dann auch da sind, dem wirklich Raum zu geben. Und das ist nämlich auch so meine nächste Frage, die ich an dich habe. Wie kann ich in einer Partnerschaft meinem Kind wirklich vermitteln, dass du mit allem, wie du bist, wirklich geliebt, sicher und geborgen wirst und deine Bedürfnisse auch wirklich gesehen werden. Also was ist so ich sag mal, der Grundbaustein oder so eine Basis, wie mir das als Ehepaar gut gelingt.
Ich gehe vielleicht zuerst nochmal auf den ersten Teil der Frage ein, auf dieses Video oder die Sequenz, von der du gesprochen hast. Das ist natürlich erstmal eine wunderschöne Absicht, ne? Und man muss sich ja vorstellen, wir kommen, na, ich bin ja ein ganz anderer Jahrgang als du, wir kommen aus der Zeit, ich sag's mal, einer schwarzen Pädagogik, ne? Als ich aufgewachsen bin, da wurden Kinder wirklich, da wurde noch nicht so bedürfnisorientiert geguckt, was brauchen die denn, sondern die hatten da zu funktionieren, ne? Und am besten alle gleich, ne? Also so ein konformistisches Denken. Und dass heute, ne, sehr viel mehr geguckt wird, wie ist denn das Kind eigentlich? Und nicht nur, wie sollte es sein, sondern was bringt es denn schon von sich aus mit? Das hat eine eigene Gefühlswelt und so weiter. Das finde ich wunderschön. Ich finde aber auch, und das wird vielleicht nicht jedem gefallen, dass dieses Pendel manchmal so ein bisschen jetzt in die gegenteilige Richtung von das Kind muss so sein, wie ich es haben will, hinzu, dass ich vielleicht gar nicht mehr in der Lage bin, dem Kind einen Rahmen zu geben, an dem es sich orientieren kann. Alle Gefühle sind wichtig, das ist richtig, aber meine Aufgabe als Mutter oder Vater ist es aber, dem Kind zu helfen, diese Gefühle auch zu regulieren und mit denen umzugehen und nicht nur, dass es die haben darf und dann ist es damit frei flottierend im Raum, sondern dass es lernt, wie es Gefühle halten kann, wie es sich wieder beruhigen kann. Und das ist halt so meine Aufgabe. Und wie kann man dafür in einer Partnerschaft sorgen? Da würde ich vielleicht auch noch mal woanders ansetzen, weil die Partnerschaft, also die Beziehung zwischen ich und du, ne, zwischen deinem Partner und dir, das ist ja erst einmal eine Paarbeziehung, ne? Und eine Folge dieser Paarbeziehung kann sein, dass ihr dann auch eine Familie seid, ne? Dass ihr einen erweiterten Wir-Rahmen bildet. Und ihr seid aber, obwohl ihr eine Familie habt, trotzdem noch ein Paar, ne? Und da ist es in der Paarbeziehung wichtig, dass das Kind das sieht. Aha, die Eltern haben auch Gefühle, die unterdrücken die auch nicht, die können die auch regulieren, aber die können das dann auch als Eltern mir gegenüber, die können das mir zeigen, dass sie zum Beispiel mal schlechte Laune haben, sich aber auch wieder beruhigen können, dass auch eine Mutter mal nicht gut drauf sein kann und dass sie dann aber auch mal sagen kann, du, das war jetzt nicht deine Schuld. Es tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen energisch war, ne? Mir geht's heute nicht so gut. Das hat nichts mit dir zu tun. Ne, diese Gefühlsregulation ist eigentlich so die Aufgabe und das Kind lernt es, indem es sieht, Mutter und Vater sind auch nur Menschen, ne? Die können nicht immer perfekt funktionieren, die haben auch Gefühle, die sind auch mal nicht so gut drauf, aber das sind denen ihre Gefühle und die können auch dann miteinander irgendwie umgehen als Paar, aber die haben halt auch als Eltern mir gegenüber so eine Ausrichtung, dass ich Gefühle haben darf, aber das nicht meine Gefühle das Wichtigste im ganzen Universum sind, sondern die existieren halt auch in einem Raum, dass wir immer mit den Gefühlen und den Erwartungen und den Bedürfnissen der anderen zusammen, ne? Und da ist eben Regulation so wichtig, nicht nur für uns selbst, sondern auch für ein gelingendes Wir.
Ich finde, du hast das schon jetzt so total schön in den Rahmen gebracht, dass halt es auch definitiv darum geht, dass es gesunde Grenzen gibt, weil das ist nämlich ganz oft ein Thema der Eltern, das, was wir beobachten, wenn sie bedürfnisorientiert erziehen, dass das zum Beispiel so ganz hinten angestellt wird, was verwechselt wird mit dem Kind, also emotional Raum zu geben, für die Bedürfnisse Raum zu geben, auch bedeutet, quasi keine Grenzen mehr zu setzen. Das beobachten wir sehr, sehr oft. Und das wird, also das ist halt ein Missverständnis. Das ist es nämlich nicht, was es bedeutet. Es bedeutet, meinem Kind Grenzen aufzuzeigen und die Gefühle, die daraus entstehen, wenn es ihm nicht gefällt, denen Raum zu geben und das auch zu begleiten. Das darf auch da sein, absolut. Aber eben nicht, dass das über alles geht und ich deswegen zum Beispiel keine Grenzen mehr setzen darf und mich, ja, uns nach dem Kind komplett ausrichten. Du hast das schon, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, das so ein bisschen schon mit reingebracht, was Eltern tun können, wenn sie merken, okay, das, was ich da gerade so vorlebe oder wie ich gerade bin, ist gar nicht das, was ich meinem Kind selber für sein eigenes Leben wünsche. Und da hast du gerade schon mit reingeben, dass es da einfach sehr wichtig ist, als Mutter dann zu sagen, du, mir geht's heute selber nicht so gut. Ich hatte einen anstrengenden Tag und deswegen bin ich etwas gereizt. Es tut mir leid, was gerade eben war, das aufzugreifen, sich dazu entschuldigen und dadurch ein Vorbild zu sein. Aber dass es halt nicht darum geht, dass das eigene, ja, menschliche, was wir halt in uns tragen, im Grunde gar nicht mehr da sein darf, weil das ist so dieser Wahn, der im Moment auch so kursiert, dass wenn ich dieses Wissen habe, darf ich diesen Fehler ja gar nicht mehr machen.
Genau.
Und das hattest du jetzt schon so schön mit reingebracht. Und für mich fühlt sich das auch gerade komplett vollständig hier an der Stelle an. Ich würde hier gerne noch einmal den Raum aufmachen für dich, was du als wichtig empfindest, für dieses Thema noch mit reinzugeben. Also fühl dich da frei. Wenn du was Bestimmtes noch gerade spürst, was du sagen möchtest dazu, das gerne noch auszusprechen.
Mir kommt gerade noch die Assoziation, dass es diese Stimmigkeit braucht. Das Kind, du hast es vorhin angesprochen, hat doch eine ganz feine Wahrnehmung. Also wenn mir Eltern sagen, nee, also unser Kind hat nichts davon mitgekriegt, dass wir schon 2 Jahre über Trennung nachdenken, dann sage ich denen, dass das wahrscheinlich ein Irrtum ist, ne? Dass Kinder so feine Antennen haben, dass die wirklich alles spüren. Und dass es für Kinder so entscheidend ist, dass ihre Wahrnehmung von wie die Stimmung energetisch ist, also was da in der Luft liegt, ne, wie die Schwingung miteinander ist, zu dem passt, was gesagt wird, ne? Man kann Kinder nicht vor allen Problemen bewahren, weil das Leben eben manchmal nicht nur schön ist. Und man kann es denen aber kindgemäß vermitteln, wie es wirklich ist. Und das Schlimmste ist, wenn wir eine Wahrnehmung entwickeln als Kind, die eine Gap hat zwischen was ich spüre und was gesagt wird. Das passt irgendwie nicht zusammen. Dann fängt das Kind nämlich an, seiner eigenen Wahrnehmung zu misstrauen. Und das sind dann Menschen, die später oft, mir ging das früher auch so, nicht richtig wissen, ob sie ihrer Wahrnehmung trauen dürfen. Die denken dann immer, das ist aber vielleicht gar nicht richtig, was ich empfinde. Empfinde ich ja schon. Das ist also meine innere Wahrheit, ne? Ob das dann mit der Wahrheit von jemand anderem übereinstimmt, ist eine andere Frage. Aber ich darf ja erstmal grundsätzlich meinen eigenen Empfindungen vertrauen, ne? Und das beginnt eben schon sehr früh, wenn ich merke, ist das hier Walk the Talk, was die Erwachsenen machen, passt das zusammen, ne? Dann habe ich als Kind eine gewisse Sicherheit, wenn ich merke, irgendwie liegt hier was in der Luft, aber alle tun immer so, als wäre das nicht so, ne? Dann werde ich ganz misstrauisch und unsicher in mir drin. Und das ist ja so das, was sich die Eltern am wenigsten wünschen, dass das Kind in sich so eine Unsicherheit entwickelt.
Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch so eine kleine Abschlussfrage stellen. Wenn du allgemein, ich sage jetzt mal global, allen Eltern auf der Welt einen Rat geben dürftest, wo du sagst, wenn ihr das umsetzt, dann profitiert ihr auf jeden Fall davon. Was wäre das?
Ganz pauschal würde ich das runterbrechen auf, nimm deinen Fokus zuerst zu dir. Weil, wenn wir uns gut um uns selber kümmern, ne, was ja erstmal egoistisch klingt, dann ist das eine super Basis, auch gut für andere, für unsere Kinder, da zu sein. Wenn wir Energie in unsere eigene Entwicklung stecken, profitieren unsere Kinder unfassbar von uns. Und ich kann dazu sagen, in einer sehr wichtigen Umbruchphase in meinem Leben hat mich ein Mensch, der für mich wie ein Wegweiser war, mal gefragt, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und da habe ich gesagt, mein Sohn. Und da hat er gesagt, wer müsste denn der wichtigste Mensch in deinem Leben sein? Und da habe ich so ganz irritiert geguckt. Und dann irgendwie ist der Groschen sofort gefallen. Da hat es so richtig Pling in mir gemacht. Ach, ich selbst. Und dann habe ich verstanden, wenn ich nicht dafür sorge, dass mein Glas voll ist, dann kann ich auch niemandem, auch nicht meinem geliebten Sohn, was geben. Und von da an habe ich einen neuen Weg eingeschlagen. Und das heißt nicht, man muss super egoistisch sein, aber wenn wir anderen was geben wollen, dann brauchen wir auch, dass wir an uns Energie haben und unsere Kinder lernen an unserem Vorbild. Und deswegen ist alles, was wir in uns selbst investieren, kommt auch unseren Kindern zugute. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, du musst nicht perfekt sein. So ein Prozess, so ein Weg zu sich selbst, das ist keine Gerade, die immer nur bergauf führt, sondern das ist so eher wie ein Schlängelpfad im Gebirge, ne? Da gibt es mal so Täler und dann gibt es mal Sackgassen und dann ist es mal sehr steinig. Am Ende kommt es immer auf die Tendenz an, wo sind wir mal losgelaufen und wo sind wir heute? Und wenn man das so anguckt, dann kann man sehen, da ist ein großer Weg gegangen und von dem profitieren auch unsere Kinder, weil ich halt denke, wir befinden uns in einer Evolution der Beziehungen, so groß sage ich das. Wir kommen aus einer Zeit, gesellschaftlich betrachtet, wo Beziehungen noch ganz anders gelebt worden sind als heute, wo wir ganz andere Ansprüche und Erwartungen hatten. Und es setzt sich so fort und wir alle sind ein Baustein dieser Evolution. Und wenn wir in uns, in unsere Beziehungen, in unser Leben Energie reingeben, um, sagen wir mal, uns in unserer Vollständigkeit zu leben, dann ist das das beste Geschenk, was wir unseren Kindern mitgeben können.
Das sehe ich absolut genauso. Vielen, vielen Dank. Danke dir für deine Zeit. Du kannst, wenn du das jetzt hier ganz bis zum Schluss gehört hast, Claudia natürlich auch auf Instagram finden, ihren Podcast hier auch in den Shownotes finden. Ich werde dir alles verlinken. Claudia, du arbeitest mit Paaren und aber auch einzeln, richtig?
Genau, ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online vor allem. Und natürlich kann man super viele Inspirationen für sich, seine Beziehungen und sein Leben aus dem Leben leben lassen, Podcast mitnehmen. Und generell ist es halt so, das ist immer so ein kleiner Pferdefuß, ne? Die Wartezeit ist bei mir sehr lang, deswegen gehe ich immer gar nicht so raus mit der Beratung, weil es sowieso schon so ist, dass die Warteliste länger ist als das, was ich leisten kann.
Nichtsdestotrotz eine Herzensempfehlung von mir. Wenn du da Bedarf hast und dir wünschst, dass in deiner Beziehung zu deinem Partner etwas sich entwickeln darf, dann kann ich dir Claudia nur wärmstens empfehlen. Und in dem
Dankeschön.
Sinne, vielen, vielen Dank. Hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge.